Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Manchmal führt einen das Lesen einer Zeitung auf ganz neue Pfade und Ideen. Ich hatte schon oft mit dem Gedanken gespielt, Jan-Hendrik Goldbeck auf eine Limo einzuladen, Co-CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Goldbeck GmbH. Und als ich in meiner Lokalzeitung etwas las über die Initiative für einen handlungsfähigen Staat, unter anderem vom Ex-Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Voskuhle ins Leben gerufen, und der Beitrag gewürzt war mit einem fetten Zitat von Jan-Hendrik Goldbeck, dachte ich, wann, wenn nicht jetzt, wäre es an der Zeit, eine Limo mit ihm zu trinken. Ja, und dann sprachen wir so miteinander, ihr hört es ja gleich, und dann stellte sich heraus, dass das Zitat zwar von ihm stammt, aber er mit der Initiative nichts zu tun hatte. Wenn auch mit so einigen anderen. Spätestens da hätten wir natürlich übers Wetter reden können, aber das haben wir nicht getan. Es geht dann doch um die Wirtschaft in der Kriegsphase mit Iran und Ukraine, um die aktuelle Politik der Bundesregierung.
Die Kommunikation des großen Reformpakets, was machen wir denn jetzt eigentlich? Das steht natürlich noch so ein bisschen aus.
Und natürlich geht es in unserem Gespräch auch über die Zukunftsthemen, die das Unternehmen angehen will. Eines davon ist bezahlbares Wohnen und in diesem Zusammenhang billigeres Bauen.
Es ist nicht so, wie es hier unter einer Presse steht, dass die Preise alle so durch die Decke gegangen wären. Das geht heute gar nicht mehr. Das ist nicht richtig.
Welche Rolle spielt der Projektentwickler in diesem Prozess? Geht es möglicherweise ohne ihn? Wir sprechen über die Vergaberechtsreform, den vermeintlichen Widerspruch zwischen modularer Bauweise und Baukultur und in diesem Zusammenhang über ein angedachtes Spiel in Tinder-Art. Das ist allerdings Stand jetzt noch nicht auf dem Markt. Lasst euch überraschen. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos findet ihr in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zur Limo, schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Die Real Estate Arena ist Deutschlands Immobilienmesse der Zukunft. Mit Ausstellung, Konferenz und Community bringt sie die Bau- und Immobilienwirtschaft zusammen. Am 10. und 11. Juni trifft sich die Branche in Hannover bereits zum 5. Mal. Mehr Informationen finden Sie unter www.real-estate-arena.com.
Grüße nach Bielefeld. Jan, ich freue mich sehr, dich in der Limo begrüßen zu können.
Ja, schön dabei sein zu dürfen.
Ich habe nicht nachgezählt, aber das ist ja dein gefühlter 200. Podcast, den du aufnimmst. Du machst ganz, ganz viel. Du machst Wirtschaftsgespräche, genauso wie den Podcast von Markt und Mittelstand und so ein allgemeiner Mutmacher-Podcast. Kann man sagen, dass Kommunikation Teil deiner DNA ist?
Teil meiner DNA, ja, ganz bestimmt. Ich würde mich als kommunikativen und auch sehr menschenfreundlichen und dialogfreudigen Menschen bezeichnen. Und darüber hinaus ist es natürlich in gewisser Weise auch einfach Bestandteil meiner Leasingrad, wenn man so will. Das ist Bestandteil meines Jobs, ja.
Also eigentlich wollte ich ja mit dir heute sprechen, sehr stark über politisches Engagement. Aber es geht heute nicht ohne einen Satz über die wirtschaftliche Situation mal. Die Lage am Bau, heute ist der 17. April, die Straße von Hormuz ist immer noch gesperrt und das hat jetzt Einfluss auf die Wirtschaft. Wie schätzt du die Situation für dich ein? Energie wird teurer und das wird natürlich auch Konsequenzen auf die Baupreise haben, oder?
Ja, aber es ist tatsächlich noch zu früh zu sagen. Man hat eine gewisse Puffersituation, man hat spontane Reaktionen von Leuten, die in gewissen Materialsegmenten dann immer spekulieren. Man hat direkte Abhängigkeiten, wie zum Beispiel bei Pierre-Pour-Dämmungen, also Polyurethan-Dämmungen, die auf so Logistikhallen etc. dann entsprechend drauf dürfen. Da passiert dann was, aber am Ende ist es auch eine Situation, die ist anders als rund um Ukraine. Wir müssen uns daran zurückerinnern, Ukraine war ein maximal gesättigter oder angespannter Markt im Sinne von, man hatte kaum genug Kapazität, um die kompletten Projektanfragen zu bearbeiten. Das war quasi das Ende der Heydays der Bau- und Immobilienwirtschaft. Und dann kommt so ein exogener Preisschock, der ja vorher schon, sagen wir mal, ein Schwelbrand war, in 6, 7, 8 Monate hattest du schon so eine baupreisinflationäre Grundbewegung und da kam dann der ukrainische Turbo damit rein. Momentan ist es so, dass wir zumindest, wenn wir über den Hochbaumarkt reden, ja eine Situation haben, wo die Bauunternehmen nicht ausgelastet sind, wo wir eher eine schwere Zeit in der Baukonjunktur haben. Und wenn solche Preisschockindikationen in eine quasi fehlende Nachfrage reingeht, dann hat das andere Auswirkungen als eben zu besagtem Ukraine-Zeitpunkt. Jetzt dadurch wilde Hamsterkäufe zu betreiben, ich glaube, das ist nicht vernünftig und überstürzt. Gleichwohl gucken wir sehr analytisch, sehr genau darauf, was passiert und gucken auch natürlich immer, zu welchen Zeitpunkten müssen wir strategisch agieren. Also wir haben vor längerer Zeit schon den Gaspreis für uns bis Ende 27 gesichert, sodass dieser Bestandteil auch in Bezug auf unsere eigenen Aktivitäten und Werke nicht relevant ist. Aber es bleibt gespannt. Es ist dieses übliche, spätestens seit Corona kennen wir das, diese Kunst des Aufsichtfahrens, die müssen wir auch jetzt beherrschen. Und gleichwohl, man muss auch dazu sagen, wir haben eine weltpolitische Situation, die für viel mehr Nationen von höchstem Belang ist als Thema Ukraine. So schmerzhaft das auch damals und auch noch heute noch ist. Aber diese Situation wird gelöst werden müssen. Und dieser Druck, der wird dort auf allen Seiten auf die beteiligten Akteure massiv zunehmen, sodass ich nicht glauben kann, dass das ein Konflikt wird, der sich jetzt über Jahre entwickelt.
Wir werden ausgestrahlt am 27. Ich bin mal gespannt, was bis dahin ist. Du hast, Jan, du hast über 60.000 Follower auf LinkedIn. Du bist ein sehr politischer Mensch. Das merkt man immer wieder. Bist ja auch da engagiert an verschiedenen Stellen. Hast du eine Mission?
Ja, ich sagte eben das Wort Verantwortung. Das, was ich empfinde, was viele andere in einer ähnlichen Situation auch empfinden, die in Familienunternehmen eine Verantwortung übertragen haben oder bekommen haben, ein Erbe angetreten haben, das Privileg eines Erbes genießen dürfen und zu sagen, was machst du denn jetzt damit? Also auf der ersten, so im goethischen Sinne, was du ererbt von deinen Vätern erwirbt bist, um es zu besitzen, so das ist sicherlich eine Leitmaxime. Und das zweite Thema ist, ich glaube, Unternehmer oder Unternehmen sind einfach ganz integraler Bestandteil der Gesellschaft. Wir sorgen mit unseren Aktivitäten dafür, dass idealerweise dass Steueraufkommen generiert wird und eben auch Menschen in Lohn und Brot sind, sodass wir unsere Gesellschaft weiterleben können, auch weiterhin unsere Sozialsysteme aufrechterhalten können und auch die gesellschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen eingehalten werden können. Das passiert nicht am Tisch der Bundesrepublik, sondern das wird durch aktives Unternehmertum entsprechend generiert. Und dieser Verantwortung müssen wir uns stellen. Wenn dem so ist, dann heißt das außerdem, dass wir uns einbringen sollten, weil wenn wir das nicht tun, dann erzählen andere irgendwelche, ja, auf Norddeutsch sagt man so schön, Narrative über einen. Und ganz ehrlich, und da lege ich mich aus dem politischen Fenster, ich glaube, dass wir Unternehmer aus unserer Unternehmensrealität über das, was uns als Unternehmen erfolgreich macht, besser zu berichten wissen, als dass vielleicht Politakteure, die uns in irgendwelche Kisten und Schubladen packen und uns einen Stempel aufdrücken. Denn am Ende stehen wir jeden Tag dafür gerade, mit dem, was wir eben in unserem unternehmerischen Treiben so machen, dass es funktioniert, inklusive in Anführungszeichen persönlicher Haftung und allem. Von daher, wenn wir nicht da uns einbringen, dann tun es andere für uns. Und ich glaube, das ist die suboptimale Variante.
Mich stört eine Sache an der ganzen Situation, dass die Philosophie oder die Gedanken von den Menschen, die jetzt irgendwas weitergeben wollen, wiederum von anderen Leuten geteilt werden, die eh schon spannend finden. Und man erreicht ja mit seinen Botschaften, mit seiner Philosophie die anderen eher nicht. Also ich meine, es wäre unglaublich toll, wenn du mit deinen Gedanken auch diese Kritiker der Immobilienbranche, der Baubranche erreichen würdest, einfach um zu zeigen, dass ihr euch Gedanken macht.
Ja, es gibt dialogwillige Menschen und jene, die in ihren kleinen separierten Resonanzkammern vor sich hin vegetieren und nur mit ihresgleichen sich austauschen wollen. Da ist es, glaube ich, etwas zu überambitioniert zu sagen, auch da will ich ran resonieren können oder sowas. Aber es gibt durchaus auch viele, auch mit durchaus konträren politischen Positionen, mit denen man ganz hervorragend diskutieren kann und immer wieder ausloten kann, bis wohin hat man denn so einen gemeinschaftlichen Common Ground noch so bis wohin ist das Fundament noch trittsicher? Das kann zum Beispiel Maya Göpel sein, die ich persönlich sehr schätze, die eben, wie gesagt, von dem Gesamtansatz her kleines bisschen so in diese Degrowth-Ecke auch tendiert. Das teile ich eben dann nicht, aber an vielen Stellen haben wir dann auch wieder einen ähnlichen Konsens, wo ich sage, da bis dahin stimmen wir auch überein. Also da macht das auch durchaus Spaß, dieser Dialog, der dann auch mal ein bisschen hitziger werden kann, aber das ist fruchtbar. Oder ich bin auch jemand, ich habe Spaß daran, mit Leuten wie Michael Fritz, dem Gründer von Viva Con Agua, mich auszutauschen, der definitiv klar in der linken Ecke verortet ist, aber wir mögen uns als Menschen einfach. Das muss doch möglich sein. Du musst das sagen können, politisch sind wir vielleicht hier und da auseinander, aber weil wir uns auch als Menschen schätzen und mögen, kommen wir vielleicht zusammen auch zu der einen oder anderen Lösung und können Brücken bauen. Und ich glaube, Brücken braucht heutzutage auch eine Gesellschaft, die natürlich derzeit, wenn man sich politisch links und rechts anguckt, auch gespaltene Tendenzen aufweist.
Ich bin ja auf dich überhaupt gekommen, dass ich jetzt das Interview mit dir haben wollte, weil ich über dich gelesen habe, dass du eben beteiligt bist in dieser Initiative für einen handlungsfähigen Staat, da mit Voskuhle und Steinbrück, und habe da deinen Namen entdeckt. Also das fand ich schon irre, dass du da überhaupt auch mit in welcher Form auch immer dabei bist. Welche Rolle hast du dabei gespielt? Also du warst jetzt nicht in allererster Reihe, aber ich habe ein Zitat von dir gesehen, komme ich gleich nochmal drauf. Da habe ich dann gemerkt, boah, also das ist jetzt aber mehr als so eine kleine Statistenrolle, die du da spielst.
Ja, da muss man immer ein bisschen abstrahieren zwischen den ganzen Initiativen und Bemühungen. Das ist so wie bei Life of Brian mit der Volksfront von Judäa und der jüdischen Volksfront. Also ich persönlich habe die React-Initiative gegründet, wo wir uns eben auch um diese Themen entsprechend mit kümmern. Und da gibt's dann natürlich Überschneidungen, wo man sagt, hey komm, wie kann man zusammen denn so ein Handlungspapier dann da machen? Also in die Initiative von dem Herrn Voskuhle bin ich da, will ich mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, bin ich nicht eingebunden. aber es gibt halt so verschiedene Bestrebungen, wo wir sagen können, wie kriegen wir Themen hintereinander? Es ist ja auch dieses Thema Made for Germany, eine Debatte gewesen letztes Jahr, wo eben Unternehmer respektive Investoren und Großunternehmen gesagt haben, wir wollen in Deutschland investieren, und da waren wir entsprechend auch mit dabei.
Aber ich habe diesen Zeitungsbericht hier noch, den habe ich auf meinem Schreibtisch, den könnte ich gleich zeigen. Da stehst du drin, ganz groß, mit einem Zitat: Ich habe zu Beginn eines Jahres noch nie das Gefühl gehabt, wie dieses Mal. Es kann ein Jahr werden, wo sich Deutschland etwas zum Guten wendet. Es kann aber auch total dystopisch werden.
Diesen Satz habe ich auch gesagt, ja. Nur ja, nicht in dieser Initiative.
Okay.
Hinter dem Satz stehe ich sehr ernsthaft dahinter. Ich meine, die Situation ist ja so, dass sich auch vieles noch zum Guten wenden kann. Wir haben Reformprogrammatik auf der Tagesordnung der Bundesregierung und sehen dann natürlich zurzeit immer durch diese globalpolitischen Distortions, dass das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Sachen nicht so schnell vorangehen. Die Kommunikation des großen Reformpakets, was machen wir denn jetzt eigentlich? Da steht natürlich noch so ein bisschen aus. Momentan haben wir alle als Bürger das Gefühl, es passiert noch nicht so viel, und da bin auch ich so ein bisschen im Wald stehend, als dass ich sage, da sind ja schon Themen angestoßen worden, nur man kann es gar nicht so genau rausflohen, was ist jetzt gemacht worden, was ist eine Intention und das Wichtigste, was hat jetzt auch Wirkung? Also wie zum Beispiel so Themen wie der Bauturbo auch. Ja, wir haben den Bauturbo, aber am Ende auf dem Papier kann sich der Turbo tottanzen. In der Realität muss er zum Tragen kommen, und da ist das Mitspielen der Kommunen wieder gefragt, und das wird sich entsprechend jetzt noch zeigen, was daraus wird.
Also ich fand das total spannend. Ich bin ja sehr stark im Kontakt mit dem Deutschen Verband und ich habe gerade mit dem Christian Huttenloher gesprochen, der mir gerade erzählt hat von einem großen Symposium, wo er sagte, boah, der Bauturbo, an dem alle rummeckern, an dem nur jeder was Schlechtes sieht und sagt, das kann die Kommunen auch nicht antreiben. Und hat gesagt, durch den Bauturbo haben viele Kommunen das Gefühl, dass sie jetzt endlich was machen können. Und nicht nur Hamburg, sondern auch die kleineren. Und ich fand es total toll, mit ihm zu reden und zu sagen, Mensch, da ist auch was Positives, was da passiert. Und da muss ich sagen, das ist so ein Stück weit diese positiven Berichterstattung, das zu feiern, wenn es auch mal was zu feiern gibt.
Also ganz, das finde ich toll. Ich bin da dir sehr dankbar, dass du das mal so aufgreifst, weil natürlich diese ganzen, ich sag mal, Stinkstiefel Deutschland sofort erstmal dagegen ist. Ne? Und wir kommen ja auch an ein kritisches Thema, wo jeder mal hinterfragen muss, wenn ich sofort aufschreie, wieso tue ich das denn eigentlich? Ist das vielleicht aus einer gewissen Art von Besitzstandswahrung oder ist es ausgetrieben, weil ich ohnehin so eine Art von Armageddon-Apostel bin und so weiter. Die Grundidee des Bauturbos ist ja einfach zu sagen, wie kann ich diese ellenlangen Genehmigungen und B-Plan-Verfahren etc., wie komme ich eben schnell von Grundstück entsprechend zu realisiertem Projekt oder zu Projekt in Realisierung? Und natürlich, wenn ich sage, nee, das muss alles vorher mindestens mit einem mehrstufigen öffentlichen Dialog und Anhörung und städtebaulichen Wettbewerben und so weiter, weil das alles diejenigen, die sich darin natürlich ergötzt haben, daran teilzunehmen, ja, die haben was dagegen, aber am Ende geht's darum, günstiger, bezahlbarer Wohnraum jetzt und das hier ist das Potenzial zu helfen. Das ist genau das, was wir gerade eben besprochen hatten. Es erhöht den Ermessensspielraum auf politischer Ebene, jetzt zu sagen, auch mal, ich mach mal was. Und das finde ich grundsätzlich erstmal positiv.
Ich habe meinen letzten Podcast gemacht mit dem Jörn Stobbe und da ging es um Fußball und Köln und seinen Weg von den Ricks und hin zum 1. FC Köln. Und der hat eben auch erzählt von einem Projekt, der ist ja der Immobilienwirtschaft nach wie vor auch verbandelt. Und hat dann erzählt, der ist irgendwie dran an Lösungen mithilfe derer Grundstückseigentümer und Unternehmen wie das Eure oder wie Gropius oder wer auch immer, die sich auch mit modularem Bauen befassen, direkt zueinander finden und mal so das billige Bauen auch und dann auch dann das billige Vermieten vorantreiben kann. Also er hat dann so erzählt, ja, also Dirk, sag's nicht so laut, aber das geht dann unter Auslassung von durchaus mal dem einen oder anderen Projektentwickler. Kann da so aus sowas ein Schuh werden? Ich meine, das ist ja immerhin mal was total Positives. Da will einer das bezahlbare Bauen tatsächlich vorantreiben.
Ja, mal abgesehen, dass das Herz bei mir für die Eintracht Frankfurt schlägt.
Ich dachte für Bielefeld.
Der Gedanke von Jörn da durchaus nachvollziehbar, wobei ich würde das gar nicht so zuspitzen im Sinne von Projektentwickler ausschließen. Was dieser Ansatz von Jörn Stobbe ist ja im Grunde genommen eine Art von Service-Projektentwicklung. Und am Ende ist Projektentwicklung eine Taxierung, eine Bepreisung von Risiken und eine Überannahme der Mitigation von Risiken. Und wenn ich jetzt nun ein Grundstück, ein existentes Grundstück habe, was vielleicht sogar schon einem Investor gehört und dann muss darauf sozusagen am Ende nur noch das letztendlich fertige Gebäude realisiert werden. Dann gibt es Einheiten, die planen und bauen und das Einreichen der Baugenehmigung dann machen können. Und das sind die meisten Bauunternehmen oder ich sag mal Bauunternehmen mit entsprechenden Partnern, die das machen können. Und dann kannst du sagen, nach hinten raus, wenn der Endinvestor ohnehin klar steht und das Risiko einzig zu günstigen Preisen eine Wohnung zu vermieten ist, dann braucht es dazwischen dann jetzt gerade keinen zusätzlichen Projektentwickler nochmal. Das ist im Grunde genommen das, was er meint. Aber die grundsätzlichen projektinhärenten Risiken, die vom Projektentwicklern professionell gemanagt werden, die gehören eben dahin. Und wenn jetzt an der Stelle ein Investor sagt, ein klassischer Insti sagt, ich bin aber bereit, dieses und jenes Risiko zu übernehmen, ja, dann ist er halt an der Stelle auch in seinem Charakteristikum eben ein Projektentwickler. Dadurch wird der Projektentwickler in keiner Weise überflüssig, sondern jeder halt macht die Aufgaben, die er meint, übernehmen und bepreisen zu können.
Also dieses Thema bezahlbares Bauen und Wohnen, inwieweit treibt dich das denn auch persönlich um? Ich schätze mal, das treibt dich sehr um, aber das ist jetzt nicht eure immer schon die Kernkompetenz von Goldbeck gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Hm. Bei uns war es so, dass wir über, wenn du so willst, 50 Jahre, und wir sind jetzt als Unternehmen Mitte 50, also Baujahr 69 unser Unternehmen, und sicherlich die ersten 50 Jahre war die Doktrin, Wohnbau machen wir nicht. Weil wenn wir quasi mit dem privaten Oberstudienrat Endkonsumenten über die Fliesenfugenfarbe diskutieren müssen und der Bauleiter reflektiert, ob er jetzt nun Mauve oder Pflaume irgendwie da, denn das sind für den beides keine Farben. Ja, also will sagen, das sind Welten, die dann aufeinander prassen, in Klammern, dann, wenn ich Individualbau und Individualwohnung mache. Aber wir haben dann mal uns geschüttelt und gesagt, hört mal, der Wohnungsbaumarkt da draußen ist in großen Teilen aber Geschosswohnungsbau. Und da sind Profis am Werk, ob das nun kommunale Wohnbaugesellschaften sind oder private und so weiter. Und den kennen wir zwar auch nicht, wir kennen die Marktteilnehmer nicht, aber wir können mit unserer Grundidee des mit industriellen Elementen vorgefertigten, systematisierten oder seriellen Bauens, können wir so natürlich auch hier Vorteile liefern, können schneller sein, können günstiger sein. Und so haben wir uns vor einigen Jahren, 5, 6, 7 Jahren dazu entschlossen, wir gehen diesen Markt an, haben von null gestartet, und ich bin schon ein bisschen stolz auf die Leistung von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da, dass wir eben im vergangenen Jahr, was jetzt gerade am 31.03. zu Ende gegangen ist, einen Auftragseingang von 1 Milliarde Euro in dem Bereich hatten. Also das heißt, wir sind jetzt ein ernsthafter Teilnehmer am Wohnungsmarkt und sind gewachsen in einer Zeit, wo alle darüber geklagt haben, dass man keinen Wohnungsbau mehr machen kann. Aber ich meine, da muss man einfach auch mal die Faktenlage betrachten. Wir haben von 2005 an, würde ich sagen, 20 Jahre lang, knapp 20 Jahre gelebt in einem, ich leihe mir mal das Wort eines leider verstorbenen Politikers, in einem Zeitalter der spätrömischen Dekadenz. Das heißt, was will ich damit sagen? Egal, was ich getan habe, ich habe Probleme mit der Baugenehmigung gehabt, mit dem B-Plan-Verfahren, ich habe mein Bauunternehmen oder meine Einzelgewerke nicht im Griff gehabt, das Projekt ist länger geworden und eigentlich hätte es schlechter werden sollen. Aber ich habe eine ökonomische Reverse-Incentivierung gehabt. Je länger es gedauert hat, desto besser ist es geworden, weil das Geld ist günstiger geworden. Somit sind die Multiples nach oben gegangen. Das heißt, dieser tiefe Grund für mich selber, mich zu hinterfragen, zu innovieren, effizienter zu werden, der war einfach nicht gegeben. Und genau das war unsere Chance. Und so konnten wir sagen, hört mal zu, unter diesen und jenen Rahmenbedingungen, die gar nicht mal alle 100% am seriellen oder systematisierten Bauen hängen, sondern einfach nur auch im organisatorischen, konzeptionellen Setup zum Beispiel eines Quartiers. Unter diesen Rahmenbedingungen kannst du auch heute für 2000 Euro auf einen Quadratmeter brutto Mietfläche generieren, bauen. Und das geht auch. Das können wir jetzt machen. Und das hängt von natürlich verschiedenen Faktoren ab, über die wir jetzt lang und breit reden könnten. Aber man kann planen und bauen auch heute noch schnell und günstig. Man muss das konzeptionell entsprechend im Vorhinein so berücksichtigen und natürlich das entsprechend Alignment mit den Kommunen haben, aber es ist nicht so, wie es hier unter einer Presse steht, dass die Preise alle so durch die Decke gegangen wären. Das geht heute gar nicht mehr. Das ist nicht richtig.
Interessant. Ich werde auf der Real Estate Arena mit einem deiner, mit dem Herrn Albrecht, aus eurem Unternehmen eine Diskussion haben zum Thema modulares Bauen versus Baukultur. Da sind dann auch so ein paar andere Gegner von auf dem Tisch, die sagen, am Tisch, die sagen, Mensch, wir müssen doch mehr Baukultur machen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir das auch noch beackern würden. Aber ich freue mich riesig auf diese Diskussion zwischen Kultur und bezahlbarem Wohnen. Das ist einfach ein Spannungsfeld, das wo richtig der Bär tanzt, und müssen, glaube ich, verschiedene Kommunen auch noch lernen. Wenn wir jetzt mal kommen auf das Thema auf die Zukunft, wo siehst du da für euch, für euer Unternehmen neue Techniken, neue Betätigungsfelder jetzt? Was kannst du da uns schon verraten?
Ich würde trotzdem nochmal die Chance nutzen, um einen Mini-Schwenk in das Baukultur-Thema zu machen, weil jetzt auch in keiner Weise unser Bestreben ist, dieses Land mit irgendwelchen hässlichen Immobilien zu verschandeln, so an der Stelle. Und wir schon auch tiefste Absicht haben, mit unserem Kunden zusammen eben entsprechend auch Konzepte zu entwickeln, die auch angenehm für den Bürger sind, fürs Auge, für die Nutzung natürlich an der Stelle. Und wir arbeiten übrigens sehr häufig inzwischen mit diesen ganzen großen drei Buchstaben Star-Architekten-Büros zusammen, also RKW und GMP und HPP und so weiter, meistens im Schulbaubereich da, wo dann tatsächlich die Büros auch auf uns zukommen und sagen, hey, lass uns mal an dieses Projekt zusammen rangehen. Ich bin auch wegen dieser Debatte, die mich hier und da fast ein bisschen nervt, so kurz davor so eine Art von, ich sag mal, augenzwinkernd gesagt, so eine Art von Tinder-Programm mal zu bauen, wo du so nach links und rechts wischen kannst und sagen kannst, lieber geneigter Kritiker, jetzt entscheide mal, ob dieses Projekt in Anführungszeichen seriell, also von Goldbeck gebaut worden ist oder nach alter Vätersitte mit städtebaulichem Wettbewerb und in Einzelgewerken und so weiter und so fort. Und ich würde Brief und Siegel darauf legen, dass das nicht für, selbst für einen Experten am Ende nicht herausfindbar ist. Wir reden hier über die Themen, die wir meistens ja adressieren, nämlich irgendwo zwischen sozialem Wohnungsbau, günstigem Wohnungsbau und Midscale so an der Stelle, um auch bauliche und nutzungstechnische Notwendigkeiten, die einfach eine gewisse Grundtypologie von Gebäuden induzieren, ja. Und dementsprechend werde ich, wenn ich jetzt sage, ich will kostengünstiges Wohnen machen, keinen amorphen, halbgläsernen Sahadit-Tempel irgendwo in Berlin-Marzahn sehen, wo ich dann für 7,50 Euro den Neubau mieten kann. Das ist halt eben nicht so. Und dementsprechend kann man, glaube ich, durch die Effizienz des systematisierten Bauens am Ende das Projekt so rational machen, dass am Ende sogar noch Raum und auch Geld für Gestaltung übrig bleibt und man sich eben dem halböffentlichen Raum, also den Außenanlagen, einer schönen Fassadenarchitektur und Fassadenspiel widmen kann, das dann auch natürlich was kostet, aber nicht so viel. Das heißt, man ist immer noch im bezahlbaren Bereich. Also von daher glaube ich in keinster Weise, dass wir hier einen Gegensatz zwischen seriellen, systematisierten Ansätzen haben und Baukultur oder Ästhetik. Es bleibt natürlich die Frage, ob jetzt ein Bürger einen psychischen Schaden davon trägt, wenn er in Lichterfelde in Berlin eine Sporthalle in der Optik, ich sag mal, auf Niveau 5er BMW, schicke Holzoptik etc. sieht und er aber weiß, dass eine gleiche Sporthalle in Tempelhof auch existiert. Ich würde sagen, er nimmt keinen psychischen Schaden. Das ist okay. Ja, ich meine, ich nehme auch keinen psychischen Schaden. Fahre derzeit privat einen Mini und wenn ich einen anderen Mini sehe, dann freue ich mich und denke, ja, das kann doch nicht sein, dass der dieser Bösewicht, der hat ja so meine Individualität geklaut. Also, aber gut.
Also ich finde es toll, weil dieses Thema, das berührt dich. Also dieses Thema mit der Baukultur, ich glaube, du könntest das auch schlecht mit deinem Amt als ZIA-Präsident, Vizepräsident da vereinen, dass du sagst, also die Architekten sind alle scheiße.
Überhaupt nicht.
Ja, genau, Zukunft jetzt.
Ja, also was sind die Themenfelder, die uns gerade bewegen? Also ich glaube, im Wohnbau können wir auch noch spürbar wachsen, weil wir ja gerade erst so richtig losgelegt haben. Und da ist also technologisch noch viel drin. Wir sind ständig dabei. Also wir haben glücklicherweise ganz viele tolle Mitarbeitende, die hier eben tief in die, ich sag mal, Magie der Unterlegscheibe sich hineindenken. Das heißt, wenn wir über System nachdenken, dann optimieren wir Details, die in einem individuellen Projekt gar nicht ob der Zeit und ob der Kapazitäten optimiert werden können. Und dieser Optimierungsprozess, der ist jetzt gerade erst so richtig gestartet, wie wir alles hinterfragen. Können wir dieses Bauteil noch besser oder leichter machen? Können wir es nachhaltiger machen? All diese Themen laufen, sodass das Produkt besser, individualisierbarer eigentlich jeden Tag etwas wird. Und über die Zeit ist ein riesiger Markt der Wohnbaubereich und von daher ist für uns in der Zukunft sehr bedeutend. Zweites Thema, öffentlicher Bau, öffentliche Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Feuerwehrgebäude, Polizeigebäude. Das ist auch so, dass wir da durchaus etwas vermehrtes öffentliches Interesse daran sehen, sich auch dem mit Planen und Bauen zu widmen. Das sind immer noch Hürden. Wir sind jetzt diese Tage im Bereich der Diskussion der Vergaberechtsreform, wo auch hier entsprechende Lobbyisten meines Erachtens unter Vorhalten falscher Tatsachen versuchen, das Primat der Einzelgewerkvergabe aufrechtzuerhalten, was, wenn man sich's im Detail durchdenkt, ökonomisch Harakiri ist und unter der Prämisse, dass die Ämter ja nicht aktuell ein sagen wir mal, überfließende Bestand an ganz vielen Mitarbeitern haben, sondern auch unter Personalknappheit leiden. Aber es ist so ein bisschen anderes Thema dann an der Stelle. Blick in neue Produkte. Data Center Advanced Industries ist für uns relevant. Haben wir uns bisher noch nicht so intensiv drum gekümmert, weil, ich sagte mal scherzhaft, das sieht immer so aus, niedlich aus wie so eine Logistikhalle mit Auspuff, so ein Data Center. Aber innen drin ist es halt so der berühmte Wolfs im Schafspelz, ist also eine Maschine. Da ist ein Gebäude drum, aber 70% vom Planen und Bauen ist dort die Gebäudetechnik. Und dementsprechend haben wir uns da jetzt auch kürzlich verstärkt, indem wir 50% der Zauner GmbH gekauft haben, einem österreichischen Familienunternehmen, was sich eben auf die komplexe technische GA von komplexen Gebäuden, also speziell Rechenzentren, aber auch im Umfeld von Chemie und Pharma etc. da spezialisiert haben und wir uns damit entsprechend einfach in der tiefen Kompetenz nochmal deutlich verstärkt haben. Und wir haben ein Ingenieurbüro in Frankreich erworben, die sich mit der Konzeption und mit diesem berühmten Commissioning, also der Inbetriebnahme von Rechenzentren entsprechend beschäftigen, so dass wir da jetzt inzwischen langsam Trittsicherheit gewinnen und hier dieses Thema für uns auch mit so einer Thematik, wie kann ich Value Engineering betreiben, wie kann ich über produktähnliche Ansätze noch günstiger und schneller werden, dieses Thema nochmal aufbohren wollen. Und last but not least, Auslandsexpansion weiterhin in Europa. Wir sind aktuell in 18 Ländern aktiv, aber noch nicht in allen Ländern mit verschiedensten Produkten. Also da wollen wir in den Ländern die Produktkompetenz erhöhen, insgesamt die Präsenz in den europäischen Ländern erhöhen. Und zeitgleich prüfen wir aktuell eine Zusammenarbeit in den Vereinigten Staaten mit einem renommierten amerikanischen Familienunternehmen, weil man denkt ja immer so, die sind hier und da weiter oder wirtschaftlich so effizient, aber dieses Thema Industrialized Construction hat da auch keiner durchgängig auf der Uhr, dieses systematisierte Serielle mit industrieller Vorproduktion. Und aus diesem Grund ist übrigens dieses Familienunternehmen, die so große, spektakuläre Projekte bauen, Stadien und sowas, die sind auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, das ist so spannend, was ihr da macht. Und wir standen so ein bisschen mit einem Fragezeichen auf der Stirn da und sagten, nee, eigentlich ist das doch spannend, was ihr da macht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es beides spannend ist, was wir machen, nur eben sehr unterschiedlich und dass man das auch zusammen vielleicht auch in die Staaten bringen kann. Also das ist ein großes Abenteuer.
Sag mal, Abenteuer, Defense stand jetzt gar nicht auf deiner Agenda. Das ist ja auch, passt nicht wirklich zu den Schulen, aber es ist auch nur eine Immobilie.
Ja,
was macht ihr da?
Da passiert natürlich gerade eine ganze Menge. Wir bauen für einige Rüstungsunternehmen, die jetzt natürlich einen großen Investitionsbedarf haben. Das ist natürlich klassische Klientel der freien Wirtschaft von bis. Kann Airbus sein, Rheinmetall, sonst was. Wir haben, also die üblichen Verdächtigen, will ich es mal sagen. Spannend ist das Thema natürlich rund um öffentliche Defense-Bauten, also Kasernen. Auch da machen wir schon einiges. Und jetzt kommen eben große Ausschreibungspakete auf den Markt vom Verteidigungsministerium. Die BIMA wird da auch entsprechend noch Sache machen. Das heißt, da wird schon ernsthaft was passieren. Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen, wie diese Ausschreibungen sich genau ausgestalten.
Jan, es gibt 1000 Themen, über die wir heute nicht gesprochen haben. Ich wollte eigentlich mit dir noch ganz intensiv über Friedrich Schiller reden, über dein Zitat, was du gebracht hast zur Wahl in Ungarn. Das hat mich wirklich bewegt, das fand ich wirklich toll, weil da merktest du richtig, da bricht irgendwas aus dir raus, wieder mal endlich mal was Positives. Am Ende geben wir dir aber noch eine Limo aus. Mit wem würdest du sie gerne trinken, lebendig oder tot? Du hast eben von einem verstorbenen Politiker gesprochen. Das war diese spätrömische Dekadenzgeschichte, aber es könnte auch Friedrich Schiller sein. Hast du eine Idee?
Also mit Guido Westerwelle habe ich tatsächlich einmal, also mit Guido und Michi Mons, einmal Skat gespielt. In meiner Zeit, da war ich noch Animateur im Robinson Club, also zeitgleich, aber ich war in der Zeit schon Vorstandsassistent bei der IVG, also da hatte ich zeitgleich, war in den Ferien dann, habe ich das dann so gemacht. Ja. Nee, und ja, eine Limo, natürlich, wie du weißt, lieber Wein, aber eine Limo trinke ich ansonsten auch. Wer würde mich interessieren? Also ich würde tatsächlich gerne mal in den Dialog mit den berühmten Tech-Bros gehen. Elon Musk habe ich jetzt im Projekt dieser Tesla-Fabrik schon ein paar Mal getroffen, aber das ging um das Projekt. Also ich möchte gerne mal wirklich über deren Philosophie reden, weil natürlich gerade auch aus der Bevölkerung und aus gewissen politischen Kreisen natürlich so diese Tech-Oligarchie als das personifizierte Böse wahrgenommen wird. Und das würde ich mal hinterfragen. Also wie sind die denn wirklich drauf? Also was ist deren Wertegerüst? Oder sind es überhaupt die? Kann man die überhaupt in einen Topf werfen? Oder sind die vielleicht ganz unterschiedlich drauf? Das würde mich jetzt total mal interessieren. Wenn ich das so ein bisschen so ein Limo-Club dann bauen würde, würde ich gerne auch mal mit so einem lustigen Vogel wie Richard Branson irgendwo mal so eine Limo zu mir nehmen, weil der da ganz viel, der ist irgendwie auch ein Rock'n'Roller, so, das ist cool. Und bei den Verstorbenen würde ich gern so einfach mal in die ganz tiefe, große Welt der Bildung und der Literatur gehen. Und da würden mich Shakespeare und Goethe einfach am tiefsten interessieren, wie die so als Typen so drauf waren. Wenn du diese Welten in deinem Kopf erschaffen kannst, wie bist du dann als Mensch und was ist dein Ambitionsniveau und Träume und so? Also wenn du mir mal eine Zeitmaschine hast, würde ich die gerne nutzen.
Wow, danke Jan, das war ein super Gespräch. Ich freue mich sehr. Wir werden uns demnächst irgendwo treffen und hiermit beenden wir das. Ganz herzliche Grüße nach Bielefeld und bis hoffentlich bald.
Danke sehr, Dirk. Danke für das gute Gespräch.
Ja, liebe Limo-Fans, ich habe die KI gefragt, ob nicht vielleicht Shakespeare oder Goethe ein spannendes Zitat zum Thema bezahlbares Wohnen gebracht haben. Von Shakespeare ist das eher weniger anzunehmen. Er sei, so sagt jedenfalls das Internet, ein wohlhabender Immobilieneigentümer gewesen. Auch bei Goethe wurde ich nicht fündig, fand aber heraus, dass sich Studierende in der Goethe-Stadt Frankfurt Wohnraum kaum noch leisten können. Ja, wie schön, dass es wohlhabende Immobilieneigentümer gibt, die sich wie Jan-Henrik Goldberg jedenfalls auch um dieses Thema kümmern. Ich werde nicht müde zu sagen, das ist wichtig für die Gesellschaft. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik, diesmal insbesondere Severin Gauthier, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.